der Vater Friedefürst. Dieser Vers, den hatten wir uns ausgesucht als Leitungsteam, dass wir darüber predigen werden. So immer so einen Satz nach dem anderen. Und ich muss sagen, ich war auch sehr happy damit. Ich dachte, wow, wie schön. Und jetzt war ich dran oder bin ich dran mit dem Thema, man nennt den ewiger Vater. Ich dachte dann an Johannes 14, Vers 6. Da heißt es, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Den kennt wohl jeder hier, oder? Ich dachte, klar, Jesus, er ist der Weg zum Vater. Und es ist so wie bei Johannes, da sagt man ja, dass Johannes war der Wegbereiter auf Jesus hin. Und so war Jesus oder ist Jesus der Wegbereiter für den Vater. Dann las ich diesen Vers aus Jesaja nochmal und dann kam ein fettes Fragezeichen. Da heißt es, man nennt ihn also Jesus, ewigen Vater. Jetzt frage ich dich, hast du Jesus schon mal Vater genannt? Hast du Jesus schon mal Vater genannt? Also, ehrlich gesagt, ich nicht. Ich kriegte plötzlich totalen Stress. Ich habe gedacht, was soll das denn? Jesus Vater? Habe ich nochmal gelesen, nochmal. Habe ich gedacht, na, vielleicht eine andere Übersetzung. Hoffnung für alle ist ja manchmal so oberflächlich, ne? Habe ich nochmal. Okay. Dann war es so, dass meine Schwester Geburtstag hatte. Und meine Schwester wohnt in Gütersloh. Und ich hatte mich entschlossen, mit dem Zug dahin zu fahren und dachte, ach, das ist gut, dann habe ich viel Zeit, dann kann ich beten und Bibel lesen und werde da sicher eine Antwort finden. Und habe ich gesagt, Jesus, das verstehe ich nicht. Diesen Vers verstehe ich überhaupt nicht, dass du der ewige Vater bist. Für mich bist du immer der Sohn gewesen und bitte erklär mir das. Ich bin 3 Stunden Zug gefahren hin und 3 Stunden zurück. Und wisst ihr, was die Antwort war? Nichts. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Mir wurde schon ganz anders. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also jetzt gucken wir mal noch mal genauer so, wer Jesus ist oder wie er den Vater darstellt. Und natürlich gibt es schöne Verse. Und die habe ich mir dann auch durchgelesen. Ich lese euch mal ein paar vor. Kolosser 1, da heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn, also wieder Sohn, steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ein bisschen weiter, denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Und dachte ich, okay, klar, Jesus war schon vorher da, vor der Schöpfung. Aber trotzdem, auch in diesem Vers steht wieder Sohn. So, also ich kam irgendwie einfach nicht durch. Dann habe ich Hebräer 1, Vers 3 gelesen, da steht dann, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Das fand ich dann ganz cool. Jesus spiegelt das Wesen Gottes wider. Das sehen wir auch, wenn wir in den Evangelien lesen, so wie er sich verhalten hat. So habe ich schon oft gedacht, so würde Gott der Vater sich auch verhalten. Weil klar, das war ja die Inspiration, die er vom Vater hatte. Und dann habe ich mir so überlegt, aber trotzdem ist es irgendwie noch nicht so ganz stimmig. Und dann kam mir der Gedanke, ja, also Jesus und der Vater sind eins. Und wenn Johannes so war, wie ein Wegbereiter war zu Jesus und Jesus zum Vater, dann habe ich mir überlegt, vielleicht haben wir alle Vaterprobleme. Ich dachte, ja, also bei mir war es auch wirklich nicht so. Die Beziehung zu meinem Vater war nicht so eng wie zu meiner Mutter. Also meine Beziehung zur Mutter war viel besser. Ich dachte, ja klar, wir sind ja auch alle im Mutterbauch groß geworden. Also es war ja also relativ 9 Monate. Ne? Und die erste Zeit ist man ja auch mehr mit der Mutter zusammen. So der Vater rückt eigentlich immer so ein bisschen da in den Hintergrund. Also bei mir war das jedenfalls so. Und ich habe mit meiner Schwester auch kurz gesprochen und habe ich auch gemerkt, die Vaterbeziehung, die war auch nicht so prickelnd. Sie hatte auch mehr eine Beziehung zur Mutter. So dachte ich, ja, vielleicht ist es so, dass Gott Jesus geschickt hat, um, dass wir eine super Beziehung zu Jesus haben und weil er ja ist wie der Vater, dass wir so an den Vater drankommen. So, das war dann auch eine Überlegung bei mir. Habe ich wieder Jesaja 9 gelesen und dann stand da wieder, man nennt ihn ewiger Vater. Und dachte, nee, das ist irgendwie in meinem Inneren, hatte ich im Geist wie einen Knoten. Und ich dachte, es passt nicht. Das kann nicht sein. Ich kann hier nicht irgendwas erzählen, was nicht wahr ist. Und dann habe ich gebetet und habe dann Bibel gelesen, noch mehr, mich reingekniet und dachte mir, was mache ich jetzt? Und dann kriegten wir Besuch. Hugo kam. Und ihr kennt ja alle Hugo. Hugo von Lehmputten, ne? Der hält ja Predigten und Konferenzen über Glauben und über Heilung und Vaterherzschule. Ich dachte, der muss es ja wissen. Das ist doch ein Profi, Vaterherzschulung. Da habe ich gesagt, du Hugo, ich habe ein Problem. Da hat er gesagt, was hast du denn? Ich sage, ja, ich predige über Jesus ist der ewige Vater. Siehst du Jesus als Vater? Nö. Ich sagte, was? Ja, und wie siehst du dann diese Stelle? Oh, weiß ich auch nicht. Und ich dachte, oh nein. Der Sonntag rückte immer näher und wir hatten ja den Josef Müller hier und ich dachte, also das geht ja irgendwie gar nicht. Und ich merkte, so wie Gott, also ich habe wirklich so oft daran gedacht und gebetet und Gott gesucht und dachte, ich frage jetzt einfach noch ein paar. Dann bin ich zum Jan gegangen und sage, Jan, hast du eine Idee? Und Jan sagt, ja, ich habe eine Idee. Jan hatte ja letzten Sonntag gesprochen. Und als er dann sprach, wusste ich, wow, das war's. Ich hatte also wirklich eine Antwort bekommen durch die Antwort, die er sagte. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen auf eine kleine Reise. Und zwar, es ist wie eine Ameise. Denkt mal an eine Ameise. Und ganz viele Ameisen, die bauen so immer so Ameisenhaufen. Ne? Und wenn du jetzt weißt, nächstes Jahr wird genau da, wo dieser Ameisenhaufen hinkommt, da kommt eine Straße hin. Versuch mal, dieser Ameise zu erklären, dieser Haufen muss ein bisschen weiter nach links, so 2 Meter und dann ist es gut. Das wirst du nicht schaffen, oder? Du wirst diesen Ameisen nicht erklären können, hey, ihr müsst den Haufen ein bisschen weiter nach links bauen. Es geht einfach nicht. Und so ist es bei uns, weil eine Ameise, sie hat nur 2 Dimensionen, Länge und Breite. Wir haben 3 Dimensionen, Länge, Breite, Höhe. Das heißt, wir können auch hochdenken, wir können Häuser bauen, wir können total denken. Aber jetzt kommt noch eine Dimension hinzu und das ist die Dimension von Gott. Epheser 3,18, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches das sei, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe. Dann wusste ich, es gibt eine Dimension mehr bei Gott und das ist die Tiefe. Und das war die Lösung für meine dicke, fette Frage, die ich hatte. Die Tiefe. Ich hatte mit Harald auch nochmal gesprochen wegen dem Vers und er hat gesagt, die Propheten sind immer so speziell. Die Propheten, die sind... Die ticken ein bisschen anders wie andere. Man kann sich das so vorstellen wie auf einem Riesenberg und der Prophet, der steht auf dieser Bergspitze, hat dann seine tolle Kommunikation mit Gott und Gott zeigt ihm was. Und so war Jesaja sicher auch und Gott zeigte ihm eine Bergspitze und noch eine Bergspitze und das hat er dann prophezeit im Jesaja 9 und für ihn war das alles ganz logisch. Und ich in meinem menschlichen Denken lese Jesaja 9 und packe das in mein Denken hinein. Und so entstand mein Problem. Das heißt, eine Dimension fehlte mir. Und diese Dimension ist, dass Jesaja hier in Kapitel 9 in verschiedenen Zeiten hineingeredet hat. Das erste ist, ein Kind ist uns geboren und hier spricht er von dem Messias, der geboren wurde in Bethlehem, was wir alle feiern werden. Das Weihnachten. Das heißt, das Kind, Jesus, der Sohn Gottes, wird geboren oder er wurde geboren vor 2000 Jahren in Israel. Das haben wir erlebt. Und die andere Aussage, man wird ihn nennen, ewigen Vater, ist eine neue Zeitepoche. Das ist das, was noch kommen wird, nämlich im 1000-jährigen Friedensreich. Jesus wird kommen und man wird ihn nennen ewiger Vater. Nämlich dann, wenn er alle Feinde zerstört hat. Ihr müsst mal die Kapitel lesen, Offenbarung 20, 21 ist es unglaublich. Er wird den Teufel binden und er wird keine Macht mehr haben. Und es wird Frieden sein, 1000 Jahre alt. 1000 Jahre. Es wird ein Friede sein, wie sie es die Menschen wünschen. Aber wir kriegen unter Menschen nicht den Frieden, es sei denn, Gott handelt, Gott greift ein. Das heißt, diese zweite Epoche war die Lösung für meine dicke, fette Frage, nämlich, dass Jesus als Messias wiederkommen wird. Cool? Wir warten jetzt, also wir haben Jesus hinter uns, er ist geboren, aber wir warten auf Jesus, er kommt wieder. Und das ist das, was in Jesaja 9,6 steht, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der Allmächtige, wird dieses eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das heißt, das, was Gott damals dem König David versprochen hat, dass er einen ewigen Thronfolger hat, das kommt hier zustande. Das wird sichtbar werden in Israel, dass Jesus ist der Thronfolger von David. So, Jesaja sah nur die Bergspitze und die Täler hat er nicht gesehen. Und das ist die Zeit der Heiden, dass Gott jetzt dabei ist, die Heiden zu retten. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir keine Prophetie über Amerika oder bei Indien und so. Das war alles nicht so wichtig, weil die Bibel sagt, Israel ist der Bauchnabel. In der Bibel finden wir alles nur, es geht immer nur um Israel. Und das andere ist wie Nebensache. Ich meine nicht, dass wir Nebensache sind. Wir Christen, also wir hier in Deutschland, wir sind Gott schon wichtig. Aber eigentlich ging es Gott um sein Volk. So. Das ist das auserwählte Volk und wir sehen auch in der Endzeit, dass sich wieder alles darum dreht, dass wenn die Vollzeit der Nationen voll ist, dann wendet sich Gott wieder Israel zu und das endet wieder alles in Israel. Das heißt, Jesus wird regieren in Israel, er wird auf dem Thron sitzen und dann wird er Gericht halten. Mit vielen anderen, die Zahl 666 nicht angenommen haben, die dem Antichrist Widerstand gehalten haben, die werden mit ihm richten. Und dann habe ich gedacht, boah, wie schön ist das denn? Gott hat mir meine Frage beantwortet. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Bibel lest, lest nicht oberflächlich, sondern wenn ihr stocken bleibt, dann forscht, sucht. Gott wird euch eine Antwort geben. Und wenn ihr keine findet, dann können wir einander auch fragen. Es ist gut, nicht oberflächlich drüber zu gehen und zu sagen, ich biege das irgendwie hin, sondern immer echt sein. Wenn wir echt sind, Gott suchen, Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich auch finden. Nimm dir einfach Zeit. Nimm dir Zeit und du wirst erfahren, was Gott damit meint. Dann habe ich mich gefragt, wo finden wir denn das Wesen des Vaters in Jesus? Jesus, zum Beispiel, als er mit seinen Jüngern ging, da waren die Kinder und für die Jünger waren die Kinder nervig und wollten einfach, dass sie wegkommen. Was sagt Jesus? Lass die Kinder zu mir kommen. Jesus nahm die Kinder auf den Arm. Für Jesus waren die Kinder wichtig und sind sie bis heute wichtig. Jedes Kind ist wichtig vor Gott. Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf, sagt die Bibel. Oder beim verlorenen Sohn. Der Sohn stank, als er nach Hause kam. Und Jesus nahm, oder der Vater in dem Fall, nahm ihn auf, küsste ihn, gab ihm neues Kleid, umarmte ihn. So, da sehen wir das Wesen eines Vaters. Der Vater liebt das Kind. Und wenn ein Kind umkehrt, dann ist es so, dass der Vater total happy ist, auch wenn er stinkt. Das ist gar nicht so wichtig. Der kriegt dann neue Kleider an und eine gute Badewanne und dann ist gut. So, Gott liebt uns Menschen. Oder Jesus als guter Hirte. Er geht jedem Schaf nach. Und ein Wesenszug sehen wir beim Vater. Er erzieht seine Kinder. Jesus hat auch seine Jünger erzogen. Er hat gesagt, wer der Größte sein will, soll aller Diener sein. Das heißt, Jesus prägte die Jünger mit einem neuen Charakter. So, wir wollen ja immer schnell sein, gut sein, besten sein und so weiter. Und Jesus sagt ja, dann dien mal alle, dann bist du der Beste. Und vieles mehr. Und in Offenbarung 21 heißt es, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Er wird keinen Tod mehr, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich fordert er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Das ist auch ein Charakterzug des Vaters, Menschen zu trösten, Tränen abzuwischen, sich Zeit zu nehmen und auch zu ermutigen. Im Himmel wird kein Tod mehr sein, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen mehr. Und dann dachte ich, dass Gott will, dass dieser Charakter, den Jesus gelebt hat, mit seinen Jüngern oder auch mit den Menschen, denen er begegnet ist, dass Gott diesen Charakterzug und diesen Wesenszug in uns prägen will. Nämlich das Wesen eines Vaters. Dass wir diese Wesenszüge, ich dachte, das sind so vier Hauptaufgaben. Einmal Annahme, so wie Gott nimmt Menschen an, die zu ihm gehören, dass wir Menschen annehmen. Jemand, der zu Gott kommt, dass wir sagen, okay, ich nehme denjenigen an, auch wenn er nicht so meine Nase hat, wenn er mir nicht so passt, dass wir ein weites Herz bekommen und dicke Arme, sagt man so schön, ne? Dass wir Menschen umarmen können und dass wir sie lieben mit einer Agape-Liebe, mit einer göttlichen Liebe. Ermutigung, dass man Menschen ermutigt, dass wir Anteil haben an unserem Leben, dass wir sagen, wie es uns geht. Ich war auch ehrlich heute, oder? Ich hätte es ja auch anders drehen können. Aber Ehrlichkeit ist gut, weil das macht uns echt. Und das gibt dem anderen auch die Möglichkeit, auch Schwächen zuzugeben oder zu sagen, hier, da habe ich auch Probleme. Sei ehrlich. Versorgung. Jesus ging und holte einen Fisch und bezahlte damit die Steuern für die Jünger. Das heißt, er hat sich bemüht, er hat sie versorgt mit dem, was sie brauchten. Oder Jesus hat für die Jünger am Feuer Fisch gebraten. Das heißt, er hat ein Feuer angemacht und hat, ich weiß nicht, ob die Fische aus dem Himmel gekommen sind, aber ansonsten hat er die Fische gefangen. Ich nehme mal an, im See Genezareth, und hat diese Fische gebraten und toll gewürzt. Wie auch immer. Es ist gut, wenn wir das lernen. Auch als Mann. Und als Frau. Ich meine, die Frauen kochen ja sowieso, ne? Aber auch die Männer. Es ist gut zu sagen, okay, wie kann ich meine Frau mal verwöhnen, meine Familie? Ich brate jetzt mal einen Fisch für sie. Das ist gut. Oder ein Steak oder was auch immer. Und aber auch diesen anderen Punkt, Erziehung. Im Hebräer heißt es, dass wen Gott liebt, den erzieht er auch. Erziehung ist wichtig. Erziehung in dem Sinne als Christen, dass wir göttlich erziehen, dass Sünde ist Sünde, also wir hassen die Sünde und wir lieben den Menschen. Und dass wenn wir Sünde erkennen, dass wir den Mumm haben, die Sünde anzusprechen. Es ist leichter, drüber wegzugehen und zu sagen, ach, ist doch alles Paletti und so um des Friedens willen, kehren wir mal was unter den Tisch. Aber das ist nicht göttlich. Gott ist nicht so. Gott nennt die Sünde Sünde und er sagt, hey, trenn dich davon. Trenn dich davon und geh raus. Das heißt sogar im Korintherbrief, dass wenn wir uns absondern, dann wird er uns Vater sein. Ich glaube, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, ist es ein Beginn von einer Reise mit Gott. Und die Trennung von Dingen, die nicht von Gott sind, die bringen uns näher hin zum Vater. Weil Gott ist heilig und er will, dass wir auch ein heiliges Leben führen, dass wir abgesondert leben. Das heißt Heiligkeit. Und das ist die Erziehung. Gott erzieht uns, dass wir mit Menschen zusammen sind, die ihn lieben. Gott erzieht uns, dass wir Dinge loslassen, die nicht so gut sind, auch nicht für unseren Körper. Rauchen oder Drogen oder Alkohol oder die ganze Palette, ne? Es gibt ja vieles. Oder im sexuellen Bereich, wenn wir sehen, da kommen Sachen im Fernsehen, macht das Fernsehen einfach aus. Oder wenn du weißt, da kommt was, mach es erst gar nicht an. Das ist einfach eine Hilfe. Und ich finde es schön, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir in dieser Zeit leben, wo Gott uns beibringen möchte, Impulse von ihm zu hören. Manchmal ist es leichter, nach einer Religion zu leben, die sagt, mach jetzt das und das und das und das und so wie so ein Peitschenhieb. Aber das ist nicht Gott. Gott ist Liebe und er zieht eigentlich aus Liebe und er möchte, dass wir freiwillig Ja sagen. Dass das, was wir im Herzen haben, dass wir es in die Praxis umsetzen können. Und da, wo es noch hakt, wo wir nicht so laufen, da sagt Jesus, okay, jetzt geh doch mal einfach in die andere Richtung. Anstatt das zu tun, gehen die anderen, mach mal was anderes. Dadurch, dass wir was anderes machen, haben wir keine Zeit mehr für das.